In meinem ersten Vortrag habe ich versucht aufzuzeigen, dass das Neue Testament Evangelisation in der Weise beschreibt, dass es ein Zusammenwirken darstellt von Verkündigung, von Präsenz, christlicher Präsenz, Verkündigung des Evangeliums und Aufruf zur Bekehrung. Und man könnte das illustrieren mit einem Haus, das ist sehr schematisch, das geht mit dem Computer so. Wenn man es mit der Hand zeichnet, ist es ein bisschen lebendiger. Aber man könnte es darstellen mit einem Haus. Bei einem Hausbau beginnt man ja auch nicht bei dem Dach, sondern man setzt ein Fundament und baut mal den ersten Stock, das Parterre, und dann setzt man den ersten Stock drauf und dann das Dach. Und man könnte die christliche Präsenz mit diesem Parterre vergleichen, auf das der erste Stock aufbaut, die Verkündigung des Evangeliums, und dann auf der Verkündigung des Evangeliums wie das Dach eines Hauses der Aufruf zur Bekehrung. Und wir sehen dieses Prinzip auch, wenn wir das Neue Testament lesen, dass selbst die Pioniermissionare wie der Apostel Paulus immer versucht haben, einen Anknüpfungspunkt zu finden, wo es eine Präsenz schon gab, zumindest eine jüdische Präsenz. Und so ging er in eine Stadt und er begann normalerweise nicht auf dem Marktplatz das Evangelium zu verkündigen oder in einem heidnischen Tempel, sondern er ging in eine Synagoge. In eine Synagoge, wo bereits die Schriften des Alten Testaments bekannt waren, wo eine gewisse Präsenz schon da war. Und selbst in Philippi, wo es keine Synagoge gab, lesen wir, er ging hinunter zum Fluss, wo eine Gebetsstätte vermutete, weil die Juden, wenn sie sich am Sabbat trafen, sie hatten viele Reinigungsriten und waren da angewiesen auf Wasser. Und er vermutete, wenn es keine Synagoge gibt am Sabbat, wenn es Juden gibt in der Stadt, dann treffen sie sich unten am Fluss. Und er ging den Fluss ab und tatsächlich war eine Gruppe Frauen da, keine Männer, Frauen, aber er verkündigte das Evangelium zunächst hier. Hier war eine gewisse Präsenz und das war die Basis der Verkündigung des Evangeliums. Und später, als kleine Gemeinden gegründet waren, wurde die Verkündigung des Evangeliums stark erleichtert, denn diese Gemeinden waren dann die Präsenz vor Ort und in dieser Gegend. Und an dieser Präsenz ausgehend war die Verkündigung ganz einfach. Mich hat immer fasziniert, zu lesen in 1. Thessalonicher 1, Vers 8 bis 10, wo es von den Thessalonichern heißt, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschallen oder erschollen. Das Wort erschollen heißt eigentlich wie mit einem Echo. Ja, hat man das Echo von euch aus gehört, nicht allein in Mazedonien, sondern in Achaia. Und an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. So, Paulus war nach Thessalonich gegangen, es war eine kleine Gemeinde entstanden und von dieser Gemeinde aus, wie von einem Echo, ist es durch ganz Mazedonien, Achaia, das ist Griechenland, und jeden Ort hat man von der Bekehrung der Thessalonicher gesprochen. Es hat große Wellen geschlagen. Die Leute haben erzählt, in jedem Ort, sagen sie, stell dir vor, was in Thessalonich passiert ist, du kennst doch dieses Gasthaus, diese Herberge hatte, der hat seinen Hausgötzen hinausgeschmissen. Ja, und was macht er jetzt? Ja, der glaubt an einen Jesus Christus, der auferstanden ist. Der soll der Sohn des lebendigen Gottes sein. Ja, wirklich, ja. Und was tut er? Ja, der dient diesem Gott und der wartet, bis der kommt. Na, wahnsinnig. Das klingt wie eine Drei-Punkte-Predigt vom Apostel Paulus. Und Paulus sagt, ich brauche gar nichts sagen. Überall, wo ich hinkomme, erzählen die Leute das. Ja, und der Schmied, der hat es auch. Und der ist doch auch dabei. Ja, den kennen wir. In Thessalonich war nämlich eine große Straße, die durchgeführt hat, die Via Ignatia, die Hauptstraße, Autobahn von Rom nach Asien. Ja, und Leute sind durchgefahren. Und von dort aus, wie ein Echo, hat sich das ausgebreitet. Christliche Präsenz. Wir sehen schon, zunächst der Missionar ist natürlich schwierig, der die kleine Zelle gründet. Aber wenn dann schon eine Gemeinde da ist und die leben mit dem Herrn Jesus, dann breitet sich das aus. Ja? Wenn wir das Neue Testament lesen, sehen wir, dass es sich ausbreitet auf dem Netz der persönlichen Beziehungen. Das begann tatsächlich schon so bei Jesus, wie er zu seinen Jüngern gekommen ist. Wenn wir lesen Johannes 1, 40 und folgende. Andreas war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Der findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Philippus aber war von Bethsaida. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, der Sohn des Josef, den von Nazareth. Ja? Und wenn wir uns das einmal versuchen, optisch so vorzustellen, wie das gelaufen ist, ja, da war zunächst der Andreas. Der war der Erste, der hat es von Johannes dem Täufer gehört, das war ganz klein, eine Person. Ja? Der hat es von Johannes, und der ging zu Jesus und der war mit Jesus und das war sozusagen mit Johannes einer der Ersten. Und der geht natürlich gleich zu seinem Bruder, dem Simon. Ich habe ihn hier Petrus genannt, so heißt er später. Und der Simon war Schlüsselperson. Der Simon war Fischer, er hatte einen Partner, das Boot konnte er sich nicht alleine leisten, hat es gemeinsam mit dem Zebedeus, haben sein Boot gekauft und die Netze haben sie auch gemeinsam gekauft, ja, das kostet ja viel Geld. Und der Zebedeus hat die zwei Söhne, den Jakobus und den Johannes. Und der Petrus, Zebedeus, Jakobus, Johannes, wir lesen von Zebedeus nicht, dass er mitgezogen ist, aber wir lesen von der Frau des Zebedeus, der Mutter von Johannes und Jakobus, sie ist mitgezogen. Jemand muss das Geld verdienen, Zebedeus wird weiter gefischt haben. Petrus, wir lesen von seiner Schwiegermutter, also er muss auch eine Frau gehabt haben, wenn er eine Schwiegermutter hatte. Ja. Später sagt er: Herr, was wird uns werden? Wir haben alles verlassen. Schau, ich habe meine Frau, meine Schwiegermutter habe ich verlassen, was wird uns werden? Ja. Schwiegermutter, dann Philippus war aus dem Dorf von Petrus und Andreas und er findet seinen Freund Nathanael und so weiter. Und was wir sehen ist, dass Jesus nicht einfach durch Judäa und Galiläa gezogen ist und in eine Stadt und sagt: Oh, der ist ein begabter Bursche, das wird ein super Evangelist, der muss mir nachfolgen. Und da wieder einen? Nein. Es hat ganz einfach angefangen. Andreas war der Erste, der sein Herz geöffnet hat und aus seinem Beziehungsnetz nacheinander sind die Jünger von Jesus dazugekommen. Wenn wir Markus Evangelium lesen, dann lesen wir, dass Jesus diesen Levi sah, am Zollhaus sitzen und er sieht, wie der seine Zeit dort verschwendet, der Sohn des Alpheus. Ja, das heißt, der Levi war wahrscheinlich ein abtrünniger Jude gewesen, der mit den Römern zusammengearbeitet hat und Zöllner wurde, Sohn des Alpheus. Alpheus muss in dem nach ein bekannter Jude gewesen sein. Die christlichen Leser mussten offensichtlich gewusst haben, wer Alpheus ist. Levi, das war so etwas Ähnliches wie ein Kind aus christlichem Elternhaus, das in die Welt gegangen war. Ja? So muss man uns diesen Levi vorstellen. Der wusste alles, der war Sohn des Alpheus, aber hat mit den Römern gemeinsame Sache gemacht. Und Jesus geht beim Zollhaus vorbei und sagt: Levi, was machst du? Freund, du gehörst einem anderen Platz, folge mir nach. Ja, du hast ein anderes Christi, du hast ein anderes Erbe, der folge mir nach. Und der Levi ist voller Freude, sagt: Wahnsinn, Jesus will mich. Ja? Der will mich tatsächlich und er folgt Jesus nach. Und dann lesen wir: Und es geschah, als er in seinem Haus zu Tische lag, dass viele Zöllner und Sünder zu Tische lagen mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren ihrer viele und sie folgten ihm nach. Ja, der Levi, abtrünniger Jude, hatte seine Freunde unter den Zöllnern und allen möglichen Leuten gefunden, die alle ausgeschlossen waren von der Synagoge. Und Jesus ruft ihn, er kehrt um, folgt Jesus nach. Und mit ihm der ganze Rattenschwanz sozusagen von Zöllnern und allen möglichen Leuten, die alle, viele folgten ihm nach. Sein Beziehungsnetz ist mit. Und Levi hat natürlich Jesus eingeladen und zu seinen Freunden. Oder Apostelgeschichte 10, bei Cornelius. Und des folgenden Tages kamen sie, das heißt Petrus, 10,24 und seine 6 Begleiter, nach Caesarea. Cornelius, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Haben wir das gelesen? Cornelius, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Und Petrus predigt ihnen das Evangelium. Und da lesen wir weiter in Vers 44. Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und schon wieder, das ganze enge Beziehungsnetz rund um Cornelius ist mit in diese geistliche Erfahrung mit hineingezogen worden. Und später in Apostelgeschichte 16 wiederholt sich das wieder beim Kerkermeister zu Philippi, die wir wissen von dieser dramatischen Bekehrung, der sich selbst ins Schwert stürzen wollte und Paulus sagt, nein, wir sind alle da, tu dir nichts an. Und er fällt zitternd nieder vor Paulus und sagt, Herr, was müssen wir tun, um errettet zu werden? Er sagt, glaube an deinen Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Er nimmt ihn mit in sein Haus, ja, und er wusch ihm die Striemen ab und setzte ihm vor und frohlockte an Gott, gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. Auch dieser Kerkermeister hat alle, die in seinem Haus waren, zusammengerufen. Das war damals nicht nur die Kernfamilie, so wie das heute bei uns üblich ist. So ein Kerkermeister hatte schon so eine Art kleinen Betrieb mit Angestellten und vielleicht hatte er auch einen Viehbestand und so weiter. Knechten und Mägden und unverheirateten Tanten und Verwandten, die noch bei ihm wohnten, alle zusammengerufen. Und der ganze Haushalt mit Dienstboten vorlockten an den Herrn gläubig geworden. Und das ist natürlich auch heute so. Heute breitet sich, die Gesellschaftsstruktur ist anders, aber es breitet sich das Evangelium vorwiegend im Rahmen der persönlichen Beziehungen aus. Ich habe vor 20 Jahren ungefähr mitgearbeitet bei einer Gemeindegründung bei uns in Österreich, in Mattighofen. Und diese Gemeinde hat folgendermaßen begonnen. Da war ein Ort, Mattighofen, wird ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben, ist auch kein sehr wichtiger Ort in Österreich. Und da gab es auch keine Gemeinde und keine Christen. Und da gab es einen Günther, der auf der Universität sich bekehrt hat und der zu einem Praktikum für ein Jahr in die Umgebung von Mattighofen geschickt wurde und dort an der Schule unterrichtet hat. Und der Günther hatte an der Schule auch von seinem Glauben Zeugnis gegeben. Und mit zwei seiner Lehrerkollegen, dem Franz und der Barbara, gab es ganz intensive Gespräche, denn beide hatten auch katholische Religion unterrichtet an der Schule und da gab es immer Diskussionen. Und mit der Barbara hatte er sogar eine kleine Bibel so eine Art Bibelkreis gemacht, denn die Barbara hat gesagt, das interessiert nicht nur mich, sondern auch meine Schwägerin und meinen zukünftigen Mann und so weiter. Hat er das anders als beim Franz, sondern fahren wir beim Franz weiter. Der Franz war sehr interessiert und hat sich dann bekehrt. Und er sagt, ja, er hat auch versucht, dann seine Frau zu gewinnen. Das war der schwierigste evangelistische Auftrag, den er sein ganzes Leben zu erfüllen hatte. Aber die Maria hat sich dann auch bekehrt nach längerem Bemühen. Wie gesagt, das ist so eine der größten Herausforderungen, die in seinem Leben an ihn herangetragen wurde. Seine Schwester, die Heidi, hat sich bekehrt. Sie hatte natürlich auch Freundinnen. Du kannst das einfach anklicken, wie das sich dann weiterentwickelt hat. Die hatte Johanna. Johanna war wieder eine Schlüsselperson. Sie hat viele Leute gebracht. Dort ihre beiden Brüder haben sich bekehrt, die Schwägerin und so weiter. Und der Franz hat auch einen Nachbarn, den Christian, dessen Frau, ihre Verwandtschaft ist gekommen. Ja, und bei der Barbara ging es auch weiter. Wie gesagt, der Günther hatte mit ihr Bibelkreis gemacht und der Wolfgang, ihr Verlobter, hat sich bekehrt. Die Schwester, die Margot und der Christian, ihr Gatte, haben sich bekehrt und so weiter. Ja, diese Christians, die zwei Christian und der Franz sind heute Ältesten dieser Gemeinde und diese Kette können wir dann weiterführen. Vielleicht noch kurz, die Rolle, die der Günther gespielt hat. Günther war ein Jahr da, hat mit der Barbara Bibel gelesen und mit dem Franz. Der Franz hat sich bekehrt, die Barbara auch. Und dann bin ich dorthin gekommen und habe Bibelkreis gehalten und das war ganz interessant. Da sind immer ein paar Leute gekommen. Ja? Zum Beispiel der Franz hat dem Christian, seinem Nachbar, geholfen beim Hausbau. Der hat natürlich keine Zeit, weil in Österreich ist es so, man baut das Haus selber, man macht, gibt es nicht einer Firma und so. Ja? Das macht man so, der Nachbar hilft den Nachbarn und dann baut man so. Und die Manuela, seine Frau, ist inzwischen im Bibelkreis gegangen. Während die Männer am Haus gebaut haben, kam sie zu mir in den Bibelkreis. Und der Christian hat sie immer gefragt, was hat der Bibelmann heute gesagt? Ja? Ich war der Bibelmann. Ja? Und dann hat sie dem Christian noch erzählt. Sie hat inzwischen ihre Schwester mitgenommen und deren Mann und so weiter. Und er hat gesagt, ja, wenn wir das Haus fertig haben, dann kommen wir auch im Bibelkreis. Und tatsächlich, wenn das Haus fertig war, hat er sein Wort gehalten, ist im Bibelkreis gekommen, hat sich dann auch bekehrt und ist heute einer der Ältesten dort. Ja, so ich hatte die Rolle des Verkündigers, ich habe Bibelkreis gehalten und die schon Interessierten oder Bekehrten haben ihre nächsten Kontakte gebracht. Natürlich gab es viel mehr Kontakte. Ich kann mich erinnern, bei der Johanna, speziell bei ihrem Bruder Wolfgang, der ist schon beim Herrn, der hatte dann MS, da sind bis zu 70 Leute gekommen manchmal zu Vorträgen und so weiter. Der Wolfgang war eine ziemlich bekannte Persönlichkeit, war eine tragische Sache. Der war ein Spitzensportler und ist dann mit MS und ist dann gestorben. Und es hat natürlich auch große Wellen geschlagen. Aber das war auch wieder so eine Person, die sehr bekannt war, die der Herr ganz speziell herausgerufen hatte. Und ich hatte einfach dort die Rolle des Verkündigers und da sind eben Leute dann dazukommen aus dem Beziehungsnetz dieser Leute. Man hat eine Umfrage gemacht unter Gemeindegliedern, 13.000 Gemeindegliedern, wie sie zum Glauben gekommen sind und wie sie in die Gemeinde gekommen sind. Ja, kannst du diese Fragen einmal aufklicken? Ja. Dann haben 2% gesagt, ja, durch große Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben haben wir dann angefangen zu fragen und in der Zeitung geblättert und im Internet geschaut und dann haben wir irgendwie eine christliche Gemeinde gefunden. Dann 5% durch die geistliche Arbeit mit Kindern, das heißt, wir haben irgendwo die Kinder hingebracht zu Kinderstunden oder am Zeltplatz, wurde evangelisiert von christlicher Mission und über die Kinder sind wir dann zu dem gekommen. 1% durch eine spezielle evangelistische Kampagne, wie gesagt, Streuaktionen, was weiß ich, was Christen halt alles machen, christliches Konzert und laden Leute ein und so werden so in Kontakt mit der Gemeinde gekommen sein und dann ging es weiter und haben sich bekehrt. Dann 5% durch einen vollzeitlichen Evangelisten, der irgendwo, sei es Bahnhöfen, Busstationen herum ist mit Traktaten und Leute anspricht oder von Haus zu Haus geht und so weiter. 2% durch Gemeindeveranstaltungen und Programme, das heißt offene Abende und man lädt Leute ein, zur Gemeinde zu kommen, Weihnachtsgottesdienst oder Oster oder was man heute auch immer macht. Und ca. 85% durch Freunde und Verwandte. Das wundert uns nicht, das ist einfach, wie das Evangelium normalerweise sich ausbreitet. Und in diesem Zusammenhang sollen wir auch diese Verse lesen, die Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, in 1. Korinther 7, Vers 17. Doch wie der Herr einem jeden ausgeteilt hat, wie Gott einem jeden berufen hat, so wandle er. Und also verordne ich in allen Gemeinden, ein jeder bleibe in dem Beruf, in welchen er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht bekümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es vielmehr. Ein jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott. Paulus gibt hier ganz klare Anordnung, dass die sich bekehren, dort bleiben sollen, in dem Beruf, in dem Stand, wo sie sind. Ausnahmen natürlich eingeschlossen. Und der Grund ist ganz einfach Evangelisation. Und wenn du als Sklave berufen worden bist, und Sklave ist ja wirklich kein erstrebenswertes Lebensziel, Sklave zu sein, aber lass es dich nicht gereuen. Wenn Gott dich darin berufen hat, der hat einen Auftrag für dich und es gibt andere Sklaven. Und wie werden die Sklaven vom Glauben an Jesus Christus hören? Und wie wird es für sie einfacher sein, es anzunehmen? Ja, auch durch einen Sklaven wie dich. Wenn sie sehen, wie du mit Christus lebst in dieser elendigen Situation, dann ist das für sie eine Hilfe zum Glauben zu finden. Natürlich, wenn du die Möglichkeit bekommst, frei zu werden, wer kann dir das verdenken? Ja? Diese Anordnung ist, denke ich, ist auch heute wichtig. Manchmal neigen wir Christen dazu, dass ein Sozialberuf wie Krankenpfleger oder sowas heiliger ist als Bankkaufmann oder ein anderer Beruf. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber so vor 30 Jahren, wenn ich so zum Glauben kam, da sind alle Christen irgendwie Krankenpfleger geworden. Ja, das ist irgendwie war irgendwie ein frommerer Beruf als andere. Aber das ist sehr einseitig gedacht. Denn wir haben gesagt, die Gesellschaft besteht aus verschiedenen Schichten. Und da gibt es eben auch Bankleute. Und wie wir immer mehr mitkriegen, brauchen die auch ganz wichtig Jesus. Und so ist es auch mit verschiedenen Freizeitbeschäftigungen und so weiter. Ja, es gibt ja auch aus Heiligungsgründen und so weiter, ich weiß nicht, wie weit das jetzt noch ist, aber es gibt aus Heiligungsgründen, dass man gewisse Dinge als Christ einfach nicht macht und so weiter. Und dann ist es aber auch eine gewisse Einschränkung. Zum Beispiel, wenn ich mich bekehrt habe und ich dann Christen kennengelernt habe, da war Skilaufen, das war so bei uns so der Inbegriff der Weltlichkeit. Ja. Wenn ein Skilauf, das ist weltlich. Ja. Aber das Problem ist nur, zum Beispiel, wenn ich mich bekehrt habe, die Freunde, die ich hatte, die waren alles Skiläufer. Ja, und mit denen man eigentlich aus dem Kontakt verliert, wenn man sich davon absondert. Ja, es geht nicht darum, dass ich mich zurückziehe von den Menschen um mich herum, wenn ich mich bekehre, sondern dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes in diesem Umfeld dem Herrn lebe und bezeuge mit Salz und Licht. Darum geht es. Natürlich gibt es Sondersituationen. Ich spreche nicht von einem Alkoholiker, dass er wieder in seine Kneipe gehen soll und seine Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Wir reden natürlich nicht von sowas. Aber wir reden von diesem Normalfall. Ob du jetzt ein Bankangestellter bist oder ein Fußballspieler oder so weiter und so weiter. Ja. Jeder bleibe in dem Beruf, in dem er ist, und lebe dort als Zeugnis für den Herrn. Der Plan ist, dass das Evangelium sich innerhalb des Netzes der Beziehungen ausbreitet. Gott beruft einen Einzelnen daraus und er setzt ihn dort zum Zeugnis. Und jetzt noch einige praktische Schlüsse, die wir daraus ziehen sollen. Welche Schlussfolgerungen sollen wir aus dieser Tatsache ziehen, dass das Evangelium sich ins Beziehungsnetz ausbreitet? Zunächst müssen wir die Wichtigkeit der persönlichen Beziehungen für die Evangelisation erkennen und überhaupt für das geistliche Leben. Was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Wir können hier die Proportion verlieren. Sind es die guten Noten in der Schule? Ist es meine Arbeit, dass ich genug verdiene? Ist es mein Eigenheim oder meine Eigentumswohnung? Wofür habe ich eigentlich gelebt? Was ist es eigentlich? Und manchmal sind wir so mit den vordergründigen Pflichten und Aufgaben des Lebens beschäftigt, dass man das Wesentliche überhaupt nicht mehr sieht. Und wir können so bedacht sein darauf, dass die Kinder in der Schule gut abschneiden und gut vorwärts kommen und dass sie gefördert werden in allen Richtungen und dabei sie verlieren. Oder dabei für sie die Wichtigkeit des Glaubens in den Hintergrund tritt. Ja, ich erlebe das, die Christen fördern ihre Kinder im Sport und im Klavierspielen und so weiter und in der Musik und in allen Dingen. Sie sollen überall sich entfalten können. Ich meine, wir haben das auch gemacht mit unseren Kindern, aber wir haben versucht, immer wieder herauszustreichen, aber das ist nicht das Wesentliche. Es gibt etwas, das viel wesentlicher ist, für das wir alles andere streichen. Und das ist die Nachfolge an dem Herrn Jesus Christus, die geistliche Unterweisung und das Geistliche. Und da darf man einfach nicht die Proportion verlieren. Ja? Man kann am Arbeitsplatz als Mitarbeiter, als Christ so vom Pflichtbewusstsein erfüllt sein, dass man alles korrekt und gut macht, ja, dass das Verhältnis der Kollegen oder der Untergebenen darunter leidet. Ich kenne christliche Führungspersönlichkeiten, die von ihren Angestellten gehasst werden. Und nicht wegen dem Glauben an Herrn Jesus Christus, sondern weil ihr Verständnis von Jesus nachfolgen sie so pingelig und korrekt macht, dass sie alles so genau einfordern von ihren Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter mit dem nichts zu tun haben wollen. Und die Pflichterfüllung zerstört das Beziehungsfeld, in dem sie stehen. Der eigene Garten kann so wichtig werden, dass man mit dem Nachbarn in Streit gerät. Ich weiß von Christen, die vor Gericht sind, weil die Handwerker in ihrem Haus oder irgendwas nicht korrekt gemacht haben. Und sie sind vor Gericht. Und sie verlieren das Zeugnis in dem Beziehungsnetz, wo sie stehen in der Nachbarschaft. Also der ist ja da und vor Gericht. Den hat er geklagt und so weiter. Und man kann so mit seinem Pflicht und das alles richtig machen beschäftigt sein und das Wesentliche dabei außer Augen verlieren. Ich verliere ja die Menschen, unter die mich Gott gestellt hat, als Zeugnis und ich verliere die Beziehung dazu. Ein jeder bleibe darin, wo er berufen ist, darin bleibe er bei Gott. Ja, wegen den Beziehungen. Das Wesentliche im Leben ist nicht das, was wir gemacht haben und so weiter und was wir getan haben. Ja, viel wesentlicher als die Schule, die Arbeit, das Haus, die Wohnungen sind die Menschen, mit denen wir in Berührung gekommen sind, durch die Arbeit, durch die Schule, durch die Nachbarschaft. Denn das sind die Menschen, die haben eben Ewigkeitswert. Und ihre Seele lebt ewig. Und Gott hat dich zu seinem Reichen, zu seiner Herrlichkeit berufen, aber er möchte durch dich genau in dieses Umfeld hineinwirken und in diese Beziehungen, die geflochten wurden über die Jahre, möchte er hineinwirken. So, Beziehungen sind das Wesentlichste am Leben. Warum? Weil in diesen Beziehungen erst da tritt der Charakter, das göttliche Leben zum Vorschein. Das tritt nicht zum Vorschein, wenn ich mich absondere und weit weg bin. Ja, diejenigen, die verheiratet sind von uns, haben das vielleicht schon einmal persönlich erlebt. Bevor ich verheiratet war, dachte ich, ich habe eigentlich ein ganz problemloses Leben. Ja? Und ich habe gar keine Fehler, ich bin so ein netter Bursche, alle mögen mich. Und als ich verheiratet war, habe ich gemerkt, das geht ja gar nicht so einfach. Ja? Wieso, jetzt stand ich in einer ganz engen Beziehung zu einer anderen Person und jetzt kommt alles zum Vorschein, meine Wahrhaftigkeit und auch die negativen Dinge. Ja? Ehrlichkeit, Barmherzigkeit, Neid, Eifersucht, Geiz, Stolz, all das tritt nicht zum Vorschein, wenn wir nicht eng in Beziehung sind mit Menschen. Aber sobald wir eng mit jemandem verbunden sind, mit Leuten sind und uns dem aussetzen, da wird das zum Vorschein kommen. Und da, wenn wir natürlich in der Kraft des Heiligen Geistes mit dem Herrn leben, dann ist da ein Licht da, dann ist da ein Zeugnis da. Umgekehrt natürlich auch. Wir können das Zeugnis zerstören. Wir reden dann noch von diesem Salz, das kraftlos wird. Ja? Jesus teilt die 10 Gebote in 2 Teile ein. Er sagt, Gott lieben und den Nächsten lieben. Das Gebot der Nächstenliebe ist wirklich genial. Ja? Gott befiehlt mich nicht, die ganze Welt zu lieben. Er liebt die ganze Welt. Ja? Gott hat die ganze Welt geliebt. Aber ich kann nicht die ganze Welt lieben. Mein Herz ist zu klein. Aber Gott befiehlt mir das auch nicht. Gott befiehlt mir, den Nächsten zu lieben. Das sind die Leute, mit denen ich gerade in Berührung komme. Und die muss ich lieben. Und das ist eine überschaubare Menge von Menschen. Und das kann mein kleines Herz auch bewältigen. Aber diese Nächstenliebe bereitet eben die Basis für die Verkündigung des Evangeliums. So, erkenne die Wichtigkeit der persönlichen Beziehungen und denke nur an dieses Gebot der Nächstenliebe. Wie möchtest du, dass dein Nächster dich liebt, wenn du nicht errettet wärst? Hast du das schon mal überlegt? Wenn du auf dem Weg zur Hölle wärst, wie möchtest du, dass deine Nächsten dich lieben? Möchtest du, dass sie dir was sagen vom Evangelium? Es hat sich ein Mann bekehrt, Er hatte jahrelang so ein freundschaftliches Verhältnis, so halb Beziehung zu einer Frau aus dem Ausland. Die haben sich im Jahr 2-3 Mal gesehen. Und dann hat sich der Mann bekehrt. Ja, das ist ein Freund von mir, ich sage deshalb den Namen nicht, weil heute weiß man ja nicht, wo die CDs herum kursieren. Aber es ist ein wichtiges Beispiel. Er bekehrt sich und dann trifft er diese Frau wieder. Die haben sich so im Jahr 2-mal getroffen. Ja, und sie hat immer dort Urlaub gemacht. Und dann erzählt er ganz freudig von Jesus. Und dann sagt sie, ja, ich glaube auch an Jesus. Und dann ist er so zornig geworden und hat sie so zusammengeschimpft. Du hast mir nie was davon erzählt, hat er gesagt. Das ist gemein von dir. Und da ist ihre Freundschaft zerbrochen. Ist ja klar. Ja, er war in der Finsternis, er kannte das Evangelium nicht. Sie war so eine Christin, die so ein bisschen geliebäugelt hat und so ein bisschen Kompromissweg gegangen ist und so ein bisschen mit dem Mann gespielt hat. Und dann bekehrt sich der. Und sagt, das ist ja Wahnsinn, was du mit mir gemacht hast. Du liebst mich nicht, du magst mich überhaupt nicht, dann würde ich mich in die Hölle gehen lassen. So, Beziehungen, das Wichtigste im Leben. Dann, wir sollen den Kontakt zu Menschen suchen. Gott möchte, dass wir die Menschen nicht meiden, sondern bewusst den Kontakt zu Menschen suchen. Matthäus 5, Vers 47. Und wenn ihr eure Brüder allein grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe. Natürlich, das liest sich bei uns irgendwie einfach so drüber weg, aber ein Gruß im orientalischen Sinn ist nicht so wie ein Gruß in Österreich oder in Deutschland. Ja, bei uns Servus, ja, oder in Deutschland Guten Tag und man geht dann wieder weiter. Nein, das war viel ausführlicher, da wurde die Beziehung gestärkt, weil da heißt es vielleicht im Orient, kommst du heute Nachmittag zu mir zum Tee und dann, wenn man wirklich zum Tee kommt mit dem Gruß und dann wirst du auch nicht schon wieder nach Hause gehen, die Nacht bricht schon ein, du wirst doch sicher bei mir übernachten und so. Ihr kennt das ja auch aus der Bibel, ja. Das war ein orientalischer Gruß. Man hat die Beziehung gestärkt, man hat sich eingeladen gegenseitig. So, Menschen grüßen für unsere Kultur übertragen heißt, auf Menschen zugehen, den ersten Schritt auf Menschen zumachen, eine Beziehung anzuknüpfen. Und Jesus hat natürlich nie gemeint, dass es bei diesem ersten Schritt bleibt, dass man einfach ersten Schritt macht und dann nichts mehr macht, sondern dass daraus eine Beziehung entsteht. Normalerweise tun das die Menschen nicht. Die Menschen, und je älter das sie werden, umso ärger ist das. Jeder hat sich so seinen kleinen Kreis von Freundeskreis aufgebaut, mit dem er sich wohlfühlt und mit denen pflegt er Beziehung. Mit dem einen macht er Sport und mit dem anderen geht er ins Theater und so weiter. Und das ist es und das reicht mir. Und er streckt sich nicht aus nach anderen fremden Menschen und mit denen will ich nichts zu tun haben, außer es bringt was. Ja, ein Rechtsanwalt, der sagt, oh, den könnte man vielleicht mal brauchen. Also mit denen und so weiter. So ein bisschen berechnend. Aber sonst leben Leute in ihrem kleinen Umfeld. Aber wir Christen sollen das nicht nachmachen. Oder? Wir können auch zufrieden sein. Wir können in der Gemeinde sein. Wir haben die lieben Geschwister und versteht sich gut und mal keine Herausforderung. Alle glauben wir das Gleiche. Und das ist alles so schön und wir können uns gegenseitig einladen. Ja? Und man kann zufrieden sein. Aber Jesus sagt, wir sollen Menschen grüßen. Das heißt, wir sollen bereit sein, uns zu öffnen, andere Menschen, die wir noch nicht gekannt haben, vielleicht auch ganz andere Gesellschaftsschicht, die wir vielleicht nicht so gewohnt sind, auch in unser Haus zu öffnen, Gastfreundschaft zu üben und sie zu grüßen in diesem Sinn. Und wenn wir dann eine gute Beziehung zu diesen Menschen haben, dann ist das eine Basis zur Verkündigung des Evangeliums. Ich kann mich erinnern, als ich nach Amerika ging, damals nach San Leandro, wie der Mike mich gestern interviewt hat, am ersten Tag, als ich dorthin kam, ich habe die schöne Bibliothek gesehen und mir gedacht, da werde ich mich viel aufhalten. Ja, das ist interessant. Hier, und ich habe gar nicht an Evangelisation gedacht, denn in Amerika gibt es, in der Westküste allein, wo ich war, in Kalifornien, gab es 1300 christliche Radiosender. Wo ich da war, mir dachte, da habe ich natürlich keinen Auftrag als Alpenländer da, diese Amerikaner zu evangelisieren. Ich gehe da in die Bibliothek und ich schaue mir die Vorträge von William McDonald an und so, das wird wunderbar. Und dann Jean Gibson sagt sie mir, Christoph, ich möchte, dass du jede Woche mir 3 Namen von Menschen bringst, mit denen du gesprochen hast und wo du herausgefunden hast, welche Arbeit sie machen und wo sie hin auf Urlaub fahren. Du brauchst nichts von Jesus sagen, nur wo sie hin auf Urlaub fahren muss, fragen oder gesagt. Ja, wie soll ich denn das anstellen? So, und dann bin ich zu dieser Laundromat, zu diesem Waschautomaten runtergegangen. Da waren dann viele so ledige Männer wie ich, die auch da auf ihre Wäsche gewartet haben. Da habe ich halt angefangen zu reden. Ja, wo fährst du hin? Ja, wo kommst du her? Und wo fährst du hin auf Urlaub? Und so. Und ich habe es nur gemacht wegen meinem Zettel, ja, dass ich den Gene Gibson das bringen konnte, meinen Zettel. Aber ich habe da sehr gute Gespräche über den Glauben gehabt. Ja, weil die Leute fragen, ja, was machst du? Wieso kommst du von Österreich? Und wo ist denn das überhaupt? Ist das in Australien? Nein, ist in Österreich. Das ist ganz woanders. Ja, und spricht man da Englisch? Nein, da spricht man nicht Englisch. Und kann man da lesen und schreiben? Ja, kann man. Und dann, was machst du in Amerika? Und da habe ich erzählt und so. Was kann man in Amerika Gutes lernen? Ja, das kann man und so. Und ich habe sehr viele Glaubensgespräche geführt. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung. Ich habe gesehen, es geht nicht so sehr krampfhaft darum, dass ich jetzt den würge und ins Reich Gottes hineinbringe, sondern es geht, dass ich Kontakt suche mit den Menschen, dass ich Matthäus 5, 47 grüße, fremde Grüße. Ja, dass ich das mache und aus diesem ergibt sich was. Wenn ich natürlich bin, ergibt sich das einfach. Ja. Wir müssen auch in der Gemeinde das Programm der Gemeinde so ausrichten, dass nicht unsere gesamten Kräfte und unsere gesamte Aktivität innerhalb der Geschwister sich abspielen, sondern dass wir einen Freiraum haben, dass wir auf Menschen zugehen können. Und Gott will Menschen durch uns retten, aber einmal die erste Voraussetzung ist, dass das Salz nicht im Salzstreuer bleibt, sondern dass es verteilt wird. Ja. Und ich habe hier noch eine Folie zum Nachdenken für jeden von Einzelnen von euch zum Abschluss. Die Frage, was wäre, wenn wir alle? Was wäre, wenn wir alle täglich für Möglichkeiten zum Zeugnis geben beten würden? Zweitens, wenn wir freundlich und zuvorkommend auf unsere Bekannten eingehen würden. Drittens, beständig Beziehungen mit Bekannten, Nachbarn, Freunden pflegen würden. Weiter nach Gelegenheiten suchen würden, Menschen zu dienen. Weiter bereit wären, Menschen zuzuhören. Lernen würden, das Gespräch auf geistliche Themen zu bringen. Nicht predigen, sondern einfache Fragen stellten, ohne dabei bedrohlich zu wirken. Ein einfaches Zeugnis davon ablegen würden, wie Christus in unser Leben segnet. Mit Geduld den guten Samen in die Herzen derer sehen würden, die Christus brauchen. Wenn wir das alle einfach machen würden, was würde passieren? Machen wir hier Pause.